Viele Fragen von Ihnen, hoffentlich viele Antworten von mir. Dazu ein Update zu unserem Verlierer-Depot, ein neuer Chart der Woche, dazu kommt ein neuer Verlierer der Woche und die Zusammenfassung der Börsenwoche. Also bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit der inzwischen 43. Ausgabe von Winklers Wochenschluss. Der Titel der heutigen Ausgabe lautet Das Ende der Leidenszeit. Die ersten Verlierer verbessern sich. Wir haben Freitag, den 17. Oktober, Freitagnachmittag, um genau zu sein, kurz vor Beginn der Börse in den USA. Und mein Name ist Michael Winkler. Sie kennen mich. Herzlich willkommen. Lassen Sie uns direkt loslegen. Sie haben mir nach der Weitblickfolge vom Mittwoch einiges an Fragen zukommen lassen, die wir versuchen, so gut wie möglich abzuarbeiten. Und Ihre erste Frage lautete zu dem Thema Emerging Markets, Hang Seng, China. Sie möchten eine aktuelle Einschätzung haben. Sehr, sehr gerne. Beginnen wir einfach mal breit mit dem Emerging Markets Index. Falls Sie mich noch nicht so lange schauen, wir hatten vor wenigen Monaten eine komplette Sonderfolge zu dem Thema Emerging Markets und den verbesserten Aussichten dieser Region. Dazu dann Bezug nehmend auf Ihre Frage vom Mittwoch, ein kleines Update. Der Emerging Markets Index, der gesamte breite Index, hat in diesem Jahr fast 30% zugelegt, wenn ich mir den Chart anschaue. Ein absolut intakter Aufwärtstrend, notiert oberhalb aller Durchschnittslinien. Das sieht okay aus. Das Einzige, was wir auch bei dem Thema Emerging Markets bitte berücksichtigen, ist, dass ein Großteil der Emerging Markets und damit auch ein Großteil der Produkte, zum Beispiel der ETFs auf die Emerging Markets, den Dollar als Leitwährung haben. Und da der Dollar in diesem Jahr ja etwa 15% gegenüber dem Euro abgewertet hat, bleiben nicht die knapp 30% plus für Sie in Euro übrig, sondern etwa 13%. Trotzdem ist das ein überdurchschnittlich gutes Ergebnis. Das muss man wissen. Und wenn wir uns den MSCI Emerging Markets Chart über die letzten Jahre, über die letzten 10 Jahre anschauen, fällt auf, dass mit der Rallye in diesem Jahr von diesen etwa 30% der Index ein Niveau erreicht, das er zum letzten Mal im Jahr 2021 hatte, nämlich bei etwa gut 1400 Indexpunkten. Wir sind jetzt bei 1365, also wenige Prozentpunkte davor. Und das kann natürlich bedeuten, dass nach dieser 30% Rallye der Index bei diesem Widerstand einfach einmal eine Pause einlegen wird. Bedeutet aber nicht, dass das Thema Emerging Markets vorbei ist. Ganz im Gegenteil, wir hatten uns ja in den letzten Monaten mehrfach positiv zu dem Emerging Markets Thema grundsätzlich geäußert. Denn man vergleicht ja immer einzelne Regionen, einzelne Länderindizes mit dem MSCI World. MSCI World dieses Jahr inklusive aller Dividenden plus 18% auf Indexebene, also nicht in Euro, sondern nur auf Indexebene. Und wie gesagt, plus 30 im Emerging Markets Index. Also eine deutliche Outperformance in diesem Jahr für den Emerging Markets Index. Und das ist die erste Outperformance für die Emerging Markets gegenüber dem MSCI World seit vielen, vielen Jahren. Denn wenn ich über die letzten Jahre schaue, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, da hat er noch einiges aufzuholen. Aber wie gesagt, die Rahmenbedingungen grundsätzlich für die Emerging Markets haben sich zum einen strukturell verbessert und zum zweiten, wenn ich auf die Bewertung schaue, also Kurs-Gewinn-Verhältnis zum Beispiel, da wird der gesamte Emerging Markets Index im Durchschnitt für dieses Jahr mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 und für Ende 2026 mit 13 bewertet. Das sind nicht mehr die Schnäppchenbewertungen, die wir eben noch vor einigen Monaten hatten, aber sie sind gerade im Vergleich zum MSCI World einfach völlig okay. Das zu Ihrem ersten Teil der Frage, Emerging Markets insgesamt, und der zweite und dritte Teil Ihrer Frage ging ja vor allem dann noch in Bezug auf den chinesischen Aktienmarkt. Also Sie wollten noch etwas zum Hang Seng Index und eben zum chinesischen Festlandindex wissen, das CSI 300. Dazu, in fast keinem Land oder Aktienmarkt ist es wichtig zu unterscheiden, in welchem Index ich investiere, weil der Unterschied gerade in China besonders groß ist. Also man schaut auf den Hang Seng Index, dort sind in der Regel die großen internationalen Konzerne, also auch die großen Tech-Konzerne notiert. Und umgekehrt, wenn ich etwas über die Situation im chinesischen Binnenland hören möchte, dann schaue ich mir den CSI 300 entweder aus Shanghai oder Shenzhen an. Das sind dann eben ohne die großen Multikonzerne eher die binnenlandsorientierten Aktien. Und das macht ganz häufig in der Wertentwicklung einen sehr, sehr großen Unterschied. In diesem Jahr alleine der Hang Seng mit gut 33% plus, während eben der CSI 300 lediglich 20% zugelegt hat. In Indexwährung, in Euro ist da noch einmal relativ deutlich weniger herausgekommen. Aber grundsätzlich, das hatte ich Ihnen schon in den letzten Monaten mehrfach erwähnt, wir sehen strukturell die Emerging Markets positiver, würden Sie grundsätzlich, um dann auch zu einer Handlungsempfehlung zu kommen, als Ergänzung zu einem MSCI World Depot mit in das Depot nehmen, und zwar auch mit einem Prozentanteil, der auch dann deutlich höher wäre, als selbst wenn ich mir den MSCI World All Country anschaue. Insofern Emerging Markets ja, strukturell ja, aber nach der Rallye werden die ersten massiven Widerstände erreicht. Bedeutet, glaube ich, nicht, dass es in diesem Tempo so weitergehen wird. So viel zu Ihrer ersten Frage, Emerging Markets. Sie hatten insgesamt, glaube ich, 4 Fragen an mich. Kommen wir zur zweiten. Und die zweite Frage betrifft das Thema Luxus, Luxusgüterkonzerne. Und Sie fragten mich direkt nach einer Alternative zu den französischen Aktien, die ich ja in den vergangenen Monaten immer wieder erwähnt hatte, also zum Beispiel LVMH, Hermès oder auch Kering. Und Sie fragten mich nach dem Schweizer Titel Richemont, ob das eine Alternative sein könnte. Und da muss ich sagen, eine gute Frage und eine hoffentlich noch bessere Antwort, denn die lautet ja, es könnte definitiv eine Alternative sein. Schauen wir auf die Zahlen, Daten, Fakten. Performance im laufenden Jahr von LVMH, momentan trotz der Rallye in den letzten Wochen, wir kommen gleich noch einmal darauf, laufendes Jahr -3%. Hermès -5%, Richemont +18%, also deutlicher Outperformer über das laufende Jahr. Und wenn wir auch hier, um einen besseren Vergleichsmaßstab zu bekommen, auf die letzten 3 Jahre schauen, LVMH +1% unverändert, also inklusive aller Dividenden. Richemont +76%, Hermès +74%. Und für uns war ja auch in Frankreich Hermès immer die sozusagen höchste Luxusqualität. Genau in diese Kategorie scheint auch Richemont hineinzupassen. Also gute vergleichbare Zahlen, in diesem Jahr deutlicher Outperformer. Schaue ich mir auf den Chart, dann muss ich feststellen, vom laufenden Jahr mit Kursen jetzt von inzwischen erreichten 160 Schweizer Franken stößt auch Richemont an einen relativ deutlichen Widerstandsbereich an. In dem Bereich 160, 65 Schweizer Franken lag das Kurshoch aus Mai. Es lagen die Kurse im März und wir hatten auch nochmal das Tief im Januar. Also relativ deutliche Barriere. Sollte die überwunden werden können, dann hätten wir das Jahreshoch aus dem Februar bei gut 180, 85 Schweizer Franken. Aber auch hier, so ähnlich wie gerade auch für den Emerging Markets Index, aufgrund der laufenden Rallye sind erst einmal momentan wichtige Widerstände erreicht. So viel zum Blick auf den Kursverlauf seit dem laufenden Jahr. Für mich noch viel schöner, der strategische Blick, Sie kennen ihn von mir auf der Wochenebene. Wenn ich mir das über die letzten 5 Jahre anschaue, dann muss ich sagen, sieht die Richemont richtig gut aus. Denn sie hat in den letzten Jahren immer wieder auf ihrem 200-Wochen-Durchschnitt, und wenn Sie mich häufiger schauen, dann wissen Sie, ich schaue sehr gerne auf Durchschnittslinien, im Tagesbereich eben 38, 100 und 200 Tage. Auf der strategischen Ebene, der Wochenebene gerne 38 Wochen, 100 Wochen und vor allem die 200-Wochen-Ebene. So, und auf der 200-Wochen-Linie seit dem Jahr 2023 hat die Richemont einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal aufgesetzt, das letzte jetzt im Herbst bei 130 Schweizer Franken. Und das sieht einfach nach einem strukturell intakten, langfristig guten strategischen Aufwärtstrend auf, der nicht unbedingt überhitzt ist, trotz aller momentanen Widerstände kurzfristig. Noch 2, 3 Worte zu den Kennzahlen. Richemont ist an der Börse etwa 95 Milliarden Schweizer Franken groß, also schon einer der großen. Und zur Bewertung, guter Luxus, Sie kennen es von der Mess, da habe ich Ihnen teilweise Kurs-Gewinn-Verhältnis im Bereich 40 bis 50 gezeigt. Richemont, Kurs-Gewinn-Verhältnis für das nächste Jahr, wobei wir berücksichtigen müssen, dass das Geschäftsjahr bei Richemont Ende März endet, also das Geschäftsjahr 2026 heißt eigentlich nur März 2026. Kursgewinnverhältnis von 29 und für das Jahr darauf, für das Jahr 2027, von 25. Also weiterhin deutlich steigende Gewinne. Relativ anspruchsvolle Bewertung, aber ein mittel- und langfristig absolut interessanter strategischer Titel. Um Ihre Frage dann mit einer Endantwort zu beantworten. Jawohl, definitiv eine Alternative. Und wir haben Richemont natürlich auch in unserer Schweizer Frankenstrategie entsprechend allokiert und positioniert. So viel zu Ihrer zweiten Frage nach Richemont. Dann hatten wir einen weiteren Einzeltitel, wenn ich mich richtig erinnere. Sie möchten eine aktuelle Einschätzung zu einem Titel aus den USA zu Procter & Gamble von mir bekommen. Da kann ich es relativ kurz machen. Neben der Kennzahlen, auf die ich schaue, wenn ich mir die Kursentwicklung anschaue, enttäuschend, wobei enttäuschend alleine ja nichts Negatives sein muss, gerade wenn wir wieder auf das Thema Verliererdepot noch zu sprechen bekommen, aber intakter Abwärtstrend im laufenden Jahr, der Kurs von Procter & Gamble notiert unterhalb aller Durchschnittslinien, hat gerade mit dem Unterschreiten der Marke von 150 ein neues Jahrestief, MACD ist noch short, also das sieht jetzt nicht besonders prickelnd, besonders berauschend aus. Wenn ich mir die letzten 10 Jahre von Procter & Gamble auf der Wochenebene anschaue, dann haben wir Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres im Bereich von 180 US-Dollar eher eine Top-Bildung hingelegt. Wir haben jetzt in den letzten Wochen die 200-Wochen-Linie erst einmal unterschritten und die nächste größere Unterstützung wäre bei 140 US-Dollar. Die Aktie momentan bei 147. Also gar nicht so weit weg, aber auch der Wochen-MACD ist short. Also da heißt es, glaube ich, Geduld haben und abwarten. Für uns momentan kein Kauf. Und auch von den fundamentalen Daten, Kursgewinnverhältnis für nächstes Jahr 21, für übernächstes Jahr 20, knapp 3% mit Dividendenrendite. Ja, das ist irgendwo Marktdurchschnitt, das ist nichts besonders Berauschendes. Und wie gesagt, Kursentwicklung, Charttechnik eher unterdurchschnittlich, keine positiven Divergenzen, keine Bodenbildung. Für uns momentan uninteressant. Und last but not least, in dem vierten Punkt haben Sie mich zu einem Update unseres Verliererdepots gebeten, das ich Ihnen ja vor einigen Wochen geliefert hatte mit einigen Aktien. So, und wir schauen mal, bevor wir nachher auf einzelne Titel gleich noch näher zu sprechen kommen. Und mit Verliererdepot, das noch einmal zur Erläuterung, meinte ich, Aktien, die eben momentan keiner mag, die eine unterdurchschnittliche Performance hingelegt haben und dann meistens auch technisch nicht besonders toll aussehen, eher antizyklische Käufe. Und wir beginnen unter anderem mit dem Titel, ich nannte ihn die Diageo, alkoholische Getränkehersteller aus UK, nannte ich ihn vor einigen Wochen im Bereich um die 18 Pfund. Wir sind nach wie vor um die 18 Pfund, da hat sich also gegenüber der Aussage von vor einigen Wochen und der nach wie vor unveränderten hohen Dividendenrendite von über 4% nichts getan. Zweiter Titel, UPS, United Parcel Service, die nannte ich Ihnen vor einigen Wochen im Bereich um die 83 US-Dollar. Wir sind momentan bei 84 US-Dollar. Auch da sehen Sie unverändert hohe Dividendenrendite, 7,5%. Aber wir notieren immer noch in der Region der Tiefstkurse, von daher nichts Neues, Spannendes zu berichten. Und auch da sehen wir, dass tendenziell momentan, da kommen wir später auch noch einmal drauf, die eher zyklischen Titel momentan eher nach wie vor etwas hinterherhinken und leiden. So, dann hatte ich im Verliererdepot unter anderem vor einigen Wochen Ihnen die Hermes genannt. Das war bei einem Kurs von 2070 Euro, nannte auch dazu die Zone um die 2000, strategisch starke Unterstützung mit der 200-Wochen-Linie. Strategisch sehr interessant. Wie sieht die Aktie aus? Sie ist nicht mehr 2070, sondern momentan 2150 Euro. Also hat sich schon ein wenig nach oben abgehoben. Um wirkliche Kaufsignale zu generieren, sollte sie über 2200 steigen. Also auch da die Stabilisierung läuft. Ich nehme an, die guten Zahlen von LVMH in dieser Woche haben auch hier geholfen. Also es bleibt dabei, Hermes nach wie vor für uns strategisch interessant und zeigt die ersten Anzeichen einer Verbesserung. Welche Aktie hatte ich Ihnen noch genannt im Rahmen des Verliererdepots? Etwas extrem Zyklisches aus dem Automobilsektor, die Porsche-Vorzüge mit dem Thema Chance auf Bodenbildung um etwa 40 Euro. Das war vor einigen Wochen bei einem Kurs von 41. Wir sind momentan bei 41, also positiv betrachtet. Die Marke von 40 Euro hält weiterhin, Chance auf die Bodenbildung ist weiterhin gegeben. Es tut sich aber momentan nichts. Das dazu. Dann hatte ich noch last but not least Ihnen einen Öltitel genannt, die Total Energies, als ruhigen defensiven Antizykliker und spektakulär seitwärts war die der Tenor vor einigen Wochen bei 51 Euro. Wir notieren momentan bei 52,5, also etwa 2-3% höher. Ist okay, ist nach wie vor unspektakulär. Hohe Dividendenrendite und eine Beimischung eines Sektors, ja, den wir sonst nicht drin haben. So viel zu unserem Update aus dem Verliererdepot und damit eigentlich auch zur Beantwortung der vierten Frage oder des vierten Themas und würde jetzt gerne in unser Titelthema einsteigen unter unserem ersten Tagesordnungspunkt. Das Ende der Leidenszeit, technische Verbesserungen. Und wir bleiben bei unseren Verlierern, aber hier kommen wir jetzt zu Verlierern, bei denen sich was getan hat. Die ersten Verlierer verbessern sich. Beispiel Nestle. Ich nannte ihn auch hier Nestle vor einigen Wochen bei etwa 71 Schweizer Franken mit dem Thema Chance auf den Doppelboden bei den 71. Wir waren wieder auf Jahrestief oder mehr Jahrestief. Hatte ihn genannt Wochenindikatoren MACD und RSI mit positiver Divergenz. Und da schauen wir mal, was gerade nach dem Quartalsbericht in dieser Woche daraus geworden ist. Und da kann ich nur sagen, wenn ich in den Kursverlauf hineinschaue, das sieht spektakulär gut aus, denn die Aktie hat mit einem richtigen, kräftigen Satz nach oben, einem richtigen Gap, nicht nur die Marke von 80 Schweizer Franken und damit auch die fallende 200-Tage-Linie überschritten, sondern sie ist bei 82,5. Also Quartalszahlen und auch der Ausblick sorgen für Kurssprung. Eine Anmerkung von mir dazu, wenn wir auf das Chartbild schauen, seit Monaten erläutere ich Ihnen bei dem Thema Durchschnittslinien. Wir haben von der Systematik in Pink unsere 38-Tage-Linie, wir haben in Grün unsere 100-Tage-Linie und wir haben in Gelb den Hinweis auf die 200-Tage-Linie. Was Sie zu dem Kommentar veranlasst hat, das schaut aus, also das Thema 200-Tage-Linie, wie gelber Adler auf weißem Grund, also auf gut Deutsch, man sieht nichts und die gewählte gelbe Farbe wäre etwas unglücklich. Und was mache ich für Sie? Schauen Sie in die Grafik hinein. Aus Gelb wird Blau und man kann es wunderschön sehen. Die 200-Tage-Linie auch für Sie jetzt deutlich besser sichtbar. Also in Zukunft wird die Systematik lauten, Pink 38 Tage, Grün 100 Tage und neu Blau 200 Tage. Also Aufwärtsgap 200-Tage-Linie überwunden, positive Divergenz im MACD hat sich ausgezahlt. So, was gibt es an Meldungen denn dazu? Was war denn der Grund? Nestle-Chef übt Selbstkritik und streicht 16.000 Stellen. Nestle möchte eine 500 Millionen Franken mehr sparen als geplant. Also ehrgeiziges Programm des neuen Chefs. Der Ausblick wurde bestätigt. Organisches Umsatzwachstum über den 2,2% des Vorjahres. Zu den weiteren Plänen Volumenwachstum habe oberste Priorität. Und dazu kommt auch, dass er bei seinen ersten Quartalszahlen ein überraschend starkes Wachstum präsentieren konnte. Also wir reden jetzt nicht von Wachstumszahlen, die wir aus dem Technologiesektor kennen, von 20%, 30%, 40%. Nein, wir reden immerhin ein organisches Wachstum von 3,3% und damit setzt sich die Beschleunigung im dritten Quartal fort. Und das ist insofern absolut fein für Nestle, weil wir scheinen durch das Gröbste hindurch zu sein. Der Doppelboden bei 71 Schweizer Franken scheint es angezeigt zu haben, positive Divergenzen, jetzt auch die 200-Tage-Linie überwunden. Insofern Fazit zu der Kursentwicklung jetzt im laufenden Jahr auf der Tagesebene. Die Bodenbildung Teil 1 ist damit abgeschlossen. Und hier hat sich das Investieren in die Antizyklik absolut gerechnet. Warum nur Teil 1? Wenn wir in den zweiten Teil, nämlich die strategische Ebene, also die Wochenebene bei Nestle schauen, sehen wir zwar auch den sehr schönen Anstieg auf diese 82,5 Schweizer Franken. Damit haben wir dort aber gerade einmal erst in Pink die 38-Wochen-Linie erreicht. Bei 85 Schweizer Franken kommt die 100-Wochen-Linie in Grün ins Bild und die 200-Wochen-Linie jetzt in Blau. Bei 100 Franken ist noch meilenweit weg. Also insofern deswegen nur Bodenbildung erster Teil. Und um die Bodenbildung auch strategisch abzuschließen, müsste das letzte größere Hoch, was wir gesehen hatten, und das war eben im Frühjahr diesen Jahres, diese 92,5 Schweizer Franken, die müsste überwunden werden. Da sind wir noch nicht ganz so weit. Aber im unteren Teil der Grafik zu sehen, der Wochen-MACD hat auf Long gedreht. Das sieht wunderschön aus. Auch der RSI kommt. Also insofern ein Lieblingsthema von mir, das Ende der Leidenszeit. Und bei Nestle jetzt nicht nur, dass ich Ihnen sagen konnte, in einer Phase, in der die Aktie keiner haben wollte, bei gut 70 Schweizer Franken. Auch hier technisch die Bodenbildung nimmt Formen an und man hatte zu dem Zeitpunkt ein relativ geringes Risiko mit einer niedrigen, attraktiven Bewertung und einer hohen Dividendenrendite. Also Nestle hat sich verbessert, das gefällt uns gut. Und das ist nicht der einzige Titel, der sich aus diesem Verlierer-Depot verbessert hat. Wir hatten gerade schon darüber gesprochen, im Rahmen des Luxusgütersegments, LVMH, auch hier LVMH verbessert sich. Zum einen, wenn wir in den Kurs hineinschauen, das, was wir seit April jetzt bis Oktober gesehen haben, ist sozusagen ein sogenannter Rounding Button, ein gerundetes Tief, sieht gut aus. Im September wurden die 38 und die 100-Tage-Linie überwunden und mit dem Kursanstieg jetzt in dieser Woche, weil LVMH hat verkündet, wir haben nicht rückläufige Umsätze, sondern wir hatten jetzt sogar plus 1%. Ist zwar noch weniger als bei Nestle, aber die Enttäuschung war vorher auch viel niedriger. So, auch hier sieht das besser aus. Wir sind in dem Bereich inzwischen um die 600 Euro angekommen. 200-Tage-Linie ist damit überwunden. Die ehemals positive Divergenz im MACD hat sich auch ausgezahlt. Gleiches Fazit wie bei der Nestle-Aktie. Bodenbildung Teil 1 abgeschlossen. Wenn ich von Teil 1 spreche, schauen wir auch hier bei LVMH gerne auf die Wochenebene, auf die strategische Ebene. Und wenn wir hier in den Chartverlauf hineinschauen, sehen wir nämlich sehr schön, warum es nur Teil 1 ist. Denn mit dem aktuellen Kursanstieg auf die 600 Euro ist zwar die fallende 38-Wochen-Linie überschritten worden, aber wenn wir in das Jahr 2024 schauen, sind wir im Bereich um 600 Euro bei einem massiven Widerstand etwa angekommen. Deswegen auch hier nur Teil 1. Wir haben eine erste markante Widerstandszone erreicht. Aber auch hier gilt, das Kaufsignal im Wochen-MACD, was ich Ihnen in den letzten 2-3 Monaten gezeigt hatte, hat sich ausgezahlt. Auch hier absolute technische Verbesserung bei der LVMH-Aktie als ehemaliger Verlierer. So, das sind schon mal zwei der Titel, die auf dem absoluten Weg der Besserung sind. Und wenn ich von ehemaligen Verlierern spreche, habe ich in dieser Woche für Sie einen neuen Verlierer mitgebracht. Unser zweiter Punkt. Der nächste Verlierer. Aktien, die momentan keiner mag. Und auch hier reden wir wieder einmal von Luxus pur. Ich spreche von Ferrari. Schauen wir in die Kursentwicklung bei Ferrari hinein. Im laufenden Jahr relativ unspektakulär, nämlich einfach nur seitwärts im Bereich um die 380 bis etwa 440 Euro. Aber was in den letzten beiden Wochen passiert ist, es wurde über die Geschäftsstrategie berichtet, es wurde über den Ausblick bis 2030 berichtet, es wurde darüber berichtet, dass im Jahr 2030 vielleicht nicht 40% der Flotte elektrisch sein sollten, sondern nur 20%. Wie auch immer, es wurde auf jeden Fall zum Anlass genommen, die Aktie massiv abzuverkaufen, von 420 Euro im Tief etwa auf 320 Euro in den letzten Tagen. So, und damit notiert natürlich der Kurs unterhalb aller Durchschnittslinien. Sieht technisch auch gar nicht so schön aus. Der MACD ist noch short. Der RSI ist allerdings im überverkauften Bereich angekommen. Und wie häufig nach solchen Bewegungen lautet einmal das erste Fazit, das ist natürlich noch überhaupt keine Bodenbildung. Aber was wir glauben, nach diesem heftigen Rutsch von diesen etwa 100 Euro steht wahrscheinlich erst einmal eine Phase der Beruhigung nach dem Kursrutsch bevor. So viel zur taktischen Ebene. Und für mich noch viel schöner die strategische Ebene mit den Wochendurchschnittslinien. Und jetzt bitte ich Sie, schauen Sie doch bitte auf die blaue Linie, die neue blaue Linie, die 200-Wochen-Linie. Denn die liegt im Bereich von gut 300 Euro, also bei 315. Das heißt, die Ferrari-Aktie hat nach vielen, vielen Jahren sich mal wieder endlich dieser 200-Wochen-Linie angenähert. In einem mittelfristig absolut intakten Trend, der natürlich momentan kurzfristig nicht so schön aussieht. So, der Wochen-MACD, der ist noch short, ja. So, RSI auch noch nicht ganz im überverkauften Bereich. Das heißt, wir sind ja auch in den ersten Tagen nach diesem Kursrutsch. Aber das ist wieder so eine Aktie, die auf die Watchlist kommt, weil wir einen absolut starken Markennamen in einer Phase eventuell beginnen können zu erwerben, Stück für Stück vielleicht dann aufzustocken, in der kurzfristige Enttäuschung herrscht, in der ein Ausverkauf stattgefunden hat und in der ihn keiner will. So viel zum Thema. Der nächste Verlierer, Aktien, die momentan keiner mag, Ferrari. Und das, was gerade gefallen ist, zeige ich Ihnen beim nächsten Thema, wie es auch nach oben gehen kann. Unter unserem dritten Punkt, der Chart der Woche, und da weiß ich fast gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll, wir reden über Gold. Und das geht gefühlt fast jeden Tag 100 Euro höher, Dollar, Verzeihung. Gold kennt kein Halten mehr. Ich bin ja in den letzten Wochen, Monaten immer wieder einmal auf Gold eingegangen. Und mit dem, was wir momentan erleben, das macht mich schon ein bisschen sprachlos. Denn die Dynamik des Kursanstiegs wird gefühlt immer größer, immer stärker. Und selbst die kurzfristigen Durchschnittslinien, also die 38-Tage-Linie, die ist im Bereich von 3.750 US-Dollar. Wir sind 4.350. Wir waren heute am Freitag, heute Vormittag, 4.380 US-Dollar. Und der MACD im unteren Teil der Grafik, der ist zwar noch long, aber extrem überhitzt, RSI schon seit Wochen überhitzt. Und mein Fazit, also es wird mir ein wenig unheimlich, lautet, jederzeit bitte auch mit einer größeren Korrektur rechnen. Und wenn ich jetzt heute Nachmittag hineinschaue, also die ersten fast 100 US-Dollar hat Gold schon wieder verloren, weil wir sind jetzt gerade dabei, auf 4.280 zu fallen, nachdem wir heute Morgen noch bei 4.380 waren. Das Ausmaß des Kursanstieges ist für mich, für uns einfach zu weit gelaufen. Und man sieht es sehr schön, wenn wir auch hier auf die strategische Ebene, die Wochenebene schauen. Dieser Anstieg, gerade seit dem Kaufsignal im März 2024, das ist gerade einmal 1,5 Jahre her, bei 2.100 US-Dollar, mehr als verdoppelt. Auch hier ist natürlich klar, die Wochendurchschnittslinien sind noch viel weiter entfernt, Wochenindikatoren völlig überhitzt. Deswegen meine Meinung, so sinnvoll Gold die ganze Zeit im Portfolio, nicht nur als Stabilisator, als Diversifikator, sondern auch als Performancebringer ist und die fundamentalen Rahmenbedingungen, die ganzen Belastungen, die wir haben, also ob das die Überschuldungen der Staaten sind, ob das ansteigende Inflationsraten sind, ob das eine unsichere geopolitische Situation ist, ob das die Verschärfung des Haushaltsstreits USA-China ist, was auch immer, die sind natürlich grundsätzlich intakt. Allerdings glaube ich, dass mit diesem Kursanstieg in den letzten Wochen Gold einen zu großen Schluck aus der Pulle genommen hat und jederzeit durchaus auch einfach mal 10-15% korrigieren kann. Also wenn Sie mich nach meiner persönlichen Meinung fragen, wenn Sie Gold haben, das ist gut, freuen Sie sich. Wenn Sie einen hohen prozentualen Anteil von Gold in Ihrem Portfolio haben, denken Sie vielleicht einmal über Teilgewinnmitnahmen nach. Und wenn Sie kein Gold haben, würde ich sagen, dann brauchen Sie es auch momentan nicht kaufen, dann warten Sie lieber die Korrektur ab. Gold ist einfach überhitzt und macht momentan als Neuerwerb strategisch relativ wenig Sinn. So viel zu unserem Chart der Woche, der dritte Punkt. Die Kursrallye in Gold kennt kein Halten mehr. So, und das bringt mich jetzt am Freitagnachmittag zusammengefasst zu einem kleinen Überblick über unsere Börsenwoche. Zwei Schlagzeilen habe ich Ihnen passenderweise, finde ich, herausgesucht. Das erste Thema hatten wir gerade. Goldpreis erreicht viertes Rekordhoch in Folge. Die Spekulationen auf weitere Zinssenkungen und den Handelsstreit zwischen USA und China sind Preistreiber, jawohl. Und das zweite beschäftigt sich mit der angelaufenen Berichtssaison in dieser Woche. Ich habe Ihnen jetzt die Schlagzeile aus dem Halbleiterbereich von Taiwan Semiconductor mitgebracht. TSMC, dank KI-Boom mit erneutem Rekordgewinn, hat seinen Nettogewinn im dritten Quartal um etwa 39% steigern können. Auch der Umsatz ist deutlich gestiegen. Also das ist so das Umfeld, in dem wir uns bewegen. Also zum einen extreme, überhitzte Kursrallye in Gold, zum zweiten fundamental betrachtet, wir haben eine gute Berichtssaison, die unterstützt die Aktienmärkte. Wir sehen aber auch, dass zyklische Sektoren, also wenn wir gerade nach Transport und Logistik oder in die Chemiebranche schauen, die leiden schon unter einer Verschärfung des Handelskrieges. Und das sehen wir auch bei den Aktienkursen. Die sind nämlich relativ gefühlt, ich will nicht sagen im freien Fall, aber auf jeden Fall nach wie vor relativ schwach. Die Währungen dafür sind wieder relativ ruhig. Euro-Dollar ist seit Wochen im Bereich um 1,16, 1,17. Auch die Rentenmärkte sind relativ ruhig, wobei relativ ruhig sogar etwas untertrieben ist. Wohl aufgrund der konjunkturellen Befürchtungen ein wenig ist inzwischen die Rendite der 10-jährigen US-Treasury sogar heute unter die 4%-Marke gefallen. Also auch da hat eher Entspannung eingesetzt. Und so als Fazit, um das zusammenzunehmen, das Geschehen, was wir momentan erleben, lautet für mich: Scheinbar braucht man auf der einen Seite nur KI-Aktien, auf der anderen Seite Gold und dann ist man fein. Schauen wir, was daraus wird. Mein Fazit zusammengefasst: Die Verschärfung des Handelskrieges USA-China, die ja genau vor einer Woche, letzten Freitag, für einen kleinen Ausverkauf an den US-amerikanischen Aktienbörsen gesorgt hat, belastet eher nur kurzfristig. Wir haben in der laufenden Woche deutliche Erholungstendenzen gesehen. Zum Zweiten, die guten Quartalsberichte, und es ging los mit den US-Banken. Also wir hatten JP Morgan, wir hatten Goldman Sachs, wir hatten Morgan Stanley, wir hatten Wells Fargo, wir hatten die Citigroup. Die waren gut, die unterstützen. Wir hatten aus dem Luxussegment LVMH, die positiv überrascht haben. Wir hatten ASML, die absolut okay waren und nochmal für eine positive Kursreaktion gesorgt hatten. Wir hatten gerade, wie gezeigt, Taiwan Semiconductor. Wir hatten Nestle, auch mit dem eher positiven Ausblick nach vorne. Das stützt jeweils die Kurse. Wir sehen auf der anderen Seite, zyklische Sektoren leiden unverändert. Und, wie gerade mehrfach erwähnt, Gold läuft heiß mit Korrekturen, auch größeren, muss jederzeit gerechnet werden. Bedeutet jetzt für mich, für die Strategie, für die Positionierung, für die Aktienmärkte, gefühlt sind wir irgendwo in einer Pattsituation. Und wenn ich jetzt eine Minus- und eine Plusaufrechnung mache, fällt mir unter Minus einiges ein. Das kennen Sie. Sie kennen meine fundamentalen Bedenken aus den letzten Monaten. Wir haben eine sehr hohe Bewertung, überdurchschnittliche hohe Kursgewinnverhältnisse, Kursbuchwertverhältnisse. Wir haben, ich hatte es Ihnen am Mittwoch im Weitblick gezeigt, eine sehr hohe Positionierung der Fondsmanager. Extrem aktienübergewichtet, extrem niedrige Cashquoten. Ist auch nicht unbedingt gut. Wir haben fundamental betrachtet, und so sieht es momentan erst einmal aus, eine Wiederverschärfung des Handelskrieges USA-China. Wir haben tendenziell, zwar nicht dramatisch, aber tendenziell steigende Inflationsraten aufgrund der Zölle. Wir haben, das bleibt uns lange erhalten, strukturell überschuldete Staaten. Schauen Sie die Situation in den USA, wie hoch die Verschuldung ist, wie hoch das Haushaltsdefizit ist, wie hoch inzwischen die Zinslast ist. Schauen Sie in das Chaos nach Frankreich. Also das sind alles Dinge. Dazu kommt noch der Shutdown momentan in den USA. Also wir finden relativ viele Belastungsfaktoren, die Kurse deutlich drücken könnten. Auf der anderen Seite sehen wir momentan gute Unternehmensergebnisse. Wir sehen immer noch charttechnisch intakte Aufwärtstrends. Ich hatte Ihnen zwar viele Warnzeichen gezeigt und genannt, aber solange die gehandelten Preise keine kritischen Marken unterschreiten. Und ich hatte Ihnen am Mittwoch im Weitblick für den Nasdaq 100 die Marke von 24.200 Punkten genannt, die für erste Verkaufssignale sorgen würde. Und wir sind jetzt eine Woche später, Freitagnachmittag, ja momentan 24.500, 24.600 Punkte, also immer noch im Niemandsland. Also es ist nach wie vor kein größerer Kursdruck da, also charttechnisch intakte Trends. Wir haben grundsätzlich eher das Thema Zinssenkung der Notenbanken, also Liquidität ist okay. Und all das Ganze, glaube ich, summiert sich darin, dass wir seit April einen sehr stark gestiegenen Aktienmarkt haben, deutlich stärker als noch vor einigen Monaten gedacht, umgekehrt aber auch keinen Kursdruck erleben. Glaube aber auch nicht, dass wir großes Potenzial weiterhin haben. Also kurzfristig erst einmal weiterhin eine Pattsituation mit vielen, vielen Bewegungen unterhalb der Oberfläche. Und mit unterhalb der Oberfläche meine ich, und das hat momentan noch gar keiner erwähnt oder besonders gesehen, wenn Sie sich heute zum Wochenschluss die Volatilitätsindizes anschauen, für die USA den VIX-Index oder den VSTOXX für Europa. Und da muss ich sagen, den hatte ich mir vorhin angeschaut. Das ist schon ja bemerkenswert, weil der VIX-Index notierte heute am Freitagmittag bei knapp 30, 28,5. Und das ist ein Wert, den er zum letzten Male im April hatte. So, im April hatten wir ja sogar mal ganz kurzfristig einen VIX-Wert von 60. Da sind wir natürlich noch lange nicht. Aber wir haben diese ruhige Phase um die etwa Werte von 15 relativ stark gerade gestern und heute nach oben verlassen. Es wird wieder über das Thema Bankenkrise USA, also Regionalbanken, berichtet. Die Vola springt sehr, sehr stark an für Kurse, die eigentlich fast gar nichts gemacht haben. Also wir reden davon, dass wir 1-2 Prozentpunkte unterhalb der Höchststände sind. Das ist schon bemerkenswert, etwas, also sozusagen Unruhe unterhalb der Oberfläche. Aber in der Summe ist das momentan ein nervöses Putt, ein nervöses Hin und Her in dieser Woche. Und wir bleiben, auch das sage ich Ihnen immer wieder seit Monaten, solange wir keine Verkaufssignale bekommen, wir sind in unseren Aktienstrategien neutral positioniert, dabei bleibt es. Und insofern schauen wir, was die nächste Woche bringen wird. Bis nächsten Mittwoch, der nächste Weitblick. Ich wünsche Ihnen jetzt schon ein ruhigeres Wochenende als das, was wir an Intraday-Kursschwankungen in dieser Woche in allen Segmenten gesehen haben. Ich bedanke mich bei Ihnen ausdrücklich für Ihr Einschalten, für Ihr Abonnement, für Ihren Daumen, für Ihre Kommentare und Fragen. Und wenn es selbst um die Charts und die Farbe der Durchschnittslinien gehen sollte, selbst das beachten wir. Es war mir wie immer eine Freude und ich verbleibe wie immer. Es war mir eine Ehre, Ihr Michael Winkler.